Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Ganz wichtig, diese Episode gibt's nicht nur auf die Ohren, sondern auch in unserem YouTube-Channel in Farbe und Bunt zu sehen. Und ich bin froh, dass ich heute nicht alleine bin. Ich habe einen altbekannten und doch sehr geschätzten Stargast mit im Podcast, nämlich meinen Schweizer Kollegen Ivan Blatter.
Ja, hallo André, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Das mit uns gibt's auch in Farbe stimmt nicht ganz, weil wir beide ein schwarzes Hemd haben. Meine Haarfarbe war mal, glaube ich, schwarz, inzwischen mehr grau und hinter mir lauter Schwarz-Weiß-Bilder. Aber man kann uns zumindest zuschauen.
Ja, sehr schön. Schön, dass du heute da bist. Für viele bist du wahrscheinlich schon eine bekannte Nummer auf Deutsch gesagt, ja, weil du bist ja deine Kreise auch außerhalb der Schweiz, wie du sie schön ziehst, mit deinen Möglichkeiten, die du anbietest. Aber für alle, die vielleicht das erste Mal reinhören oder zuschauen, Ivan, wer bist du und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal kurz eben vor.
Gerne. Also ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und ich helfe meinen Kunden, produktiver zu arbeiten, stressfreier zu arbeiten und einfach mehr zu erreichen. Und dazu habe ich zwei Themen. Einerseits das persönliche Zeitmanagement, also wie organisiere ich mich so, dass ich wirklich meine Aufgaben erledigt bekomme. Und andererseits die Zusammenarbeit im Team. Denn was nützt es mir, wenn ich persönlich hervorragend organisiert bin, aber es gibt zu viele Reibungsverluste im Team? Und das sind die beiden Themen, die ich eben bearbeite, vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen und Solopreneure.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. Einmal kurz zur Vorgeschichte. Wir beide haben uns persönlich kennengelernt auf der PPC 02 in Düsseldorf, wenn ich mich recht erinnere. Und da habe ich festgestellt, wie groß du eigentlich bist. Ja, ein großer, starker Mann. Wir haben jetzt die Kamera so eingestellt, dass ich nicht so schlecht dabei wegkomme. Aber am Ende des Tages, ich habe dich als einen sehr freundlichen, herzlichen Menschen kennengelernt, der aber, wenn es um fachliche Fragen geht, direkt so BÄM was raushaut, wo du erst nur denkst, wow, yo, Moment, muss ich drüber nachdenken, stimmt wirklich, was er da sagt. Und wir sind ja dann auch weitergekommen und näher zusammengekommen und durften mal ein oder zwei kalte Schaumsüppchen trinken, als wir mit Evernote damals noch unterwegs waren auf der Evernote Roadshow. Da haben wir uns quasi näher kennengelernt, auch mit dem Thomas Mangold und auch mit dem Lars Bobach.
Genau so ist es, ja.
Und ich kann mich entsinnen, dass wir beide immer häufig das gleiche Hotel hatten und auch gleich lang an der Bar abends gesessen haben. Es war eine schöne und lehrreiche Zeit. Aber heute geht es ja primär darum, das Thema Teamproduktivität und das Thema persönliches Zeitmanagement betrifft uns natürlich alle, du hast vollkommen recht, wenn ich persönlich finde, das ist ja mein subjektives Empfinden, ich bin gut organisiert und komme dann in ein Team rein und da macht jeder, was er will. Ja, dann kann ich so gut organisiert sein, wie ich will, ich komme zu doch keinen Ergebnissen oder ich muss alles alleine machen und der Rest dreht Däumchen. Und ich konnte dich für dieses Jahr wieder gewinnen für die vierte Paperless Conference am 18. und 19. Oktober im schönen Köln im Hotel The Circle. Da bist du einer der Keynote-Speaker, der mit auf der Bühne steht und 20 Minuten Input raushaut. Und die Themenüberschrift, darum geht's heute. Ich möchte dich so ein bisschen antriggern, dass du so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Weshalb dich eine hohe Teamproduktivität nicht kalt lassen sollte. Ja, ist eine gute Frage. Es ist ja nicht primär der Fehler der Mitarbeiter, dass sie nicht produktiv arbeiten, ja, so wie sie könnten oder vielleicht sollten, sondern du sagst ganz klar, das ist ein Fehler des Unternehmens. Du drehst den Spieß also rum. Viele sagen, ja, nee, das sind meine Mitarbeiter schuld, die sind unmotiviert, die haben gar keine Lust. Wie stellt sich das dar?
Eine geringe Produktivität generell ist von mir aus gesehen ein organisatorisches Problem. Es ist zu billig, das einfach auf die Leute zu schieben und zu sagen, ja, der Mitarbeiter ist halt faul oder er macht nicht, was er soll und er ist schlecht organisiert. Das ist zu billig von mir aus gesehen. Ja. Sondern häufig ist das Unternehmen, die Firma so aufgestellt, dass sie einfach zu viele Bremsklötze installiert hat oder zu viele Spiele in den Weg der Mitarbeiter legt. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube ja nicht, dass wir andere Menschen motivieren können. Wir können nicht bewusst motivieren, sondern unser Job als Führungskraft ist primär mal, die nicht zu demotivieren. Ich habe ein unglaublich positives Menschenbild. Ich bin davon überzeugt, wenn jemand bei mir arbeiten will und sich da bewirbt, dann will er das, dann freut er sich drauf, dann bringt er eine gewisse Begeisterung mit. Und dann ist es mein Job, dafür zu sorgen, dass diese Begeisterung hoch bleibt und nicht plötzlich einfach abgebaut wird, weil ich das Unternehmen so schlecht strukturiert habe. Ich weiß, ich bin nicht naiv, ich bin nicht blauäugig, ich weiß, nicht alle sind gleich so motiviert, wie ich das jetzt hier schildere. Aber wenn ich mit diesem Mindset an meine Mitarbeiter gehe, werde ich ganz anders mich gegenüber denen auch verhalten und wirklich alles tun, damit die ihre Leistung auch bringen können und ihre Produktivität entfalten können. Die Frage ist nur, warum soll eigentlich immer alles und jeder produktiver werden? Mehr ist ja nicht immer besser. Also warum überhaupt? Und da ist die Antwort, es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass in vielen Branchen, in vielen Unternehmen in den letzten 10 Jahren das Produktivitätswachstum negativ war oder auch geringer als die Inflation. Das heißt, die bleiben stehen oder gehen sogar zurück, was die Produktivität betrifft. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass eine geringe Produktivität oder sogar Stillstand häufig Untergang bedeutet. Ein Unternehmen kommt sehr schnell, aber kann auch leider sehr, sehr schnell wieder verschwinden. Und dann haben wir wirklich ein großes Problem. Das betrifft nicht nur die Startups. Wir kennen die Zahlen. Nach 5 Jahren sind nur noch so und so viele Prozent von Startups überhaupt am Markt und so weiter. Nein, das betrifft auch Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, kleine Unternehmen, wo richtig Existenzen dranhängen, wo Traditionen, Emotionen dranhängen und plötzlich sind die einfach weg. Ja. Deshalb sollte schon fast Pflicht dafür zu sorgen, dass die Produktivität hoch ist, aber, und jetzt kommt ein wichtiger Nebensatz, ohne den Druck auf die Mitarbeiter zu erhöhen, weil Druck haben die schon genug. Das ist der Witz hinter der ganzen Sache.
Ja, ich wollte dir gerade zustimmen, du hast schon gesagt, dass der Witz an der Sache, ne, wenn man natürlich die Produktivität erhöhen will, dann erhöht man ja kontinuierlich den Druck auf die Mitarbeiter im Normalfall. Jetzt mag der ein oder andere geneigte Zuhörer oder Zuschauer sagen, ja, wie ist denn Produktivität messbar? Ich meine, es gibt Betriebe, die werfen am Ende was raus, ne, dann kommt ein Output raus und es gibt Betriebe, die sitzen im Büro, aber da kommt am Ende auch was raus, ob es jetzt die Grafikleistung ist, ob es jetzt die Verwaltung der Container ist, die aufs Schiff müssen, völlig egal. Ein Kern ist ja messbar, neben Unternehmen, weil sonst hat das Unternehmen vielleicht auch keine Daseinsberechtigung, wenn am Ende nichts dabei rauskommt. Ja? Und es ist im Normalfall so, dass der Chef natürlich reinkommt und sagt, so, hier irgendwie läuft es nicht, jetzt müssen wir was machen. Entweder wir holen uns hier einen Motivationstrainer rein. Ich habe noch nie einen gehabt und häufig wird so eine Sache auch belächelt. Kann ich gar nicht nachvollziehen, weil da steckt viel hinter am Ende des Tages. Aber viele vergleichen Motivation mit Singen und Klatschen in der Waldorfschule. Ja, ich merke selber, wenn wir Teamworkshops geben, manchmal zerreißen sich ja auch Teams auseinander und schuld sind immer die anderen. Und selten ist es so, dass man es hinbekommt, dass das Team quasi sagt, hey, wir rotten uns zusammen und wir kämpfen zusammen, um die Firma wirtschaftlich oben zu halten und nicht um Arbeitsplätze zu verlieren. Weil das ist ja die Kernessenz dabei. Jetzt finde ich es aber spannend, wie du sagst, wie man die Teamproduktivität erhöhen kann, ohne den Druck auf den Mitarbeiter auszuüben. Entschuldigung, wenn ich da nochmal so ein bisschen reingrätsche und vielleicht einen Geheimteil deines Vortrags mit rausnehme. Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz einfach. Ich beginne mit einer Studie und komme danach vielleicht auch auf die
Darfst du gerne ausführen.
Es gibt eine unglaublich spannende Studie, die besagt, ein zufriedener Mitarbeiter ist bis zu 40% produktiver als ein unzufriedener. Okay, ist logisch. Ein Zufriedener ist logischerweise produktiver als ein Unzufriedener. So weit, so gut. Ein engagierter Mitarbeiter, der ist aber nochmals bis zu 44% produktiver als ein zufriedener Mitarbeiter.
Okay.
Bis zu 44%. Und nämlich einen begeisterten Mitarbeiter ist der sogar um bis zu 125% produktiver
als
ein Zufriedener. 125%. Das musst du dir mal reinziehen. Und jetzt geht es nicht mehr darum, den Druck zu erhöhen und noch mehr zu verlangen und die To-Do-Liste noch länger zu machen und so weiter und so fort. Nein, es geht darum, die Mitarbeiter, die begeistert ins Unternehmen eintreten, und davon gehe ich aus, dass du bei der Anstellung darauf achtest, dass du nimmst, sondern die, die wirklich das Feuer haben für den Job und für das Thema. Jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass der begeistert bleibt. Und dann ist der 125% produktiver als ein zufriedener Mitarbeiter. Wo ist da Druck? Überhaupt nichts. Du musst nur versuchen, die Leute nicht zu demotivieren oder zu vergraulen. Das ist dein wichtigster Job als Chef.
Das ist ein spannender Ansatz. Ich meine, da wird jetzt der ein oder andere schon räuspern und sagen, naja, komm, ich bin Chef, darunter kommt lange nichts, dann kommt der Mitarbeiter. Aber dieses hierarchische Denken hat sich ja auch schon Stück für Stück gewechselt. Ja, die Personen, die so gedacht haben, sterben ja zum Glück Stück für Stück aus, muss man so sagen. Und junge, agile Leute gehen da einfach nach. Wo der Chef ja dann auch schon teilweise, je nachdem, wie man das Verhältnis hat im Betrieb, aber auch der persönliche Ansprechpartner ist, wenn mal was ist, ne, dass man dann Sachen gemeinsam regeln kann, ohne dass es persönlich oder dem Betrieb schadet. Ja. Und die Begeisterung, ich meine, Begeisterung aufrechtzuerhalten. Heutzutage holst du keinen mehr raus, wenn du sagst, du kriegst ein iPad, ein iPhone und einen Dienstwagen. Das war vielleicht früher State of the Art, da zu sagen, hier das. Ich glaube, heute sind ja vielleicht so Themen interessant wie Homeoffice, Gleitzeit, Freizeiteinteilung, Vertrauenszeiten und solche Dinge, oder?
Ganz genau. Was du vorhin angesprochen hast, das iPad, Dienstwagen und so, das ist eben diese extrinsische Motivation. Die funktioniert für 5 Tage und dann hast du
nichts. Ich hab ein iPad hier!
Genau. Das kennst du doch, wenn ich mir ein neues iPad kaufe, ich freue mich wie ein Kind drauf. Ich gehe nach Hause, pack das aus, installiere alles und dann sitze ich so da und denke, und jetzt? Eigentlich mit dem Alten auch. Und, ja. Und genauso wirkt doch eigentlich diese extrinsische Motivation. Auch Lohnerhöhungen, die sind nicht nachhaltig. Dafür gibt es eben andere Themen, du hast ein paar genannt, Homeoffice, vertrauensvolle Beziehung und so weiter. Eigentlich kommt dann alles zurück auf eine gute Kommunikation im Team, dass man wirklich offen darüber spricht, wo sind unsere Baustellen, was müssen wir angehen. Ein sehr naheliegendes Beispiel, zum Beispiel Besprechungen. Wie gehen wir eigentlich, was für Besprechungen haben wir? Meetings. Welche Alternativen gäbe es dazu? Wie können wir unsere Besprechungen besser machen, effizienter machen, sodass die Leute aus dem Meeting gehen und sagen, das war ein gutes Meeting und nicht rausgehen und denken, jetzt habe ich wieder eine Stunde meines Lebens verloren. Was war denn das für ein Quatsch? Jetzt habe ich wieder eine Stunde verloren.
Ja.
Zum Beispiel. Und da kannst du dafür sorgen, dass die Leute begeistert rausgehen und nicht demotiviert. Das ist ein Beispiel. Oder zum Beispiel, wie sorgen wir dafür, dass jeder sich auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren kann, wenn nötig? In jedem Job gibt es doch so Aufgaben, da musst du jetzt einfach mal 1 oder 2 Stunden dranbleiben, um das einfach fertig zu bekommen. Ja. Sei es ein komplexes Angebot, sei es sonst etwas. Es gibt ein paar Jobs, die bestehen praktisch nur darin, zum Beispiel Entwicklung, IT-Entwicklung oder sowas, ja. Zum Beispiel Buchhaltung oder sowas. Du kannst nicht deine Buchhaltung nachführen, wenn du alle 3 Minuten unterbrochen wirst. Geht nicht. Und dann gibt es andere Jobs da verträgt es vielleicht ein wenig mehr, so die klassischen Manager-Jobs, da verträgt es mehr Wechsel, mehr Unterbrechungen. Aber wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass jeder genau diese Fokuszeit bekommt, die er braucht? So, und das kannst du im Team diskutieren und eine Lösung finden.
Ah, also wir gehen weg von dem klassischen ich hier, ihr nichts, sondern wir setzen uns zusammen, wir sprechen darüber, man bringt sich mit ein und dann verhindert man ja auch, dass man dieses, es gibt ja dieses Not Invented Hero Syndrom, ich habe es nicht erfunden, ich muss es nicht machen, nur weil da vorne einer steht und sagt, wie toll Lollipop mit anfassen ist, muss ich jetzt nicht meine Arbeitsweise ändern am Ende des Tages.
Genau, denn wer sind denn eigentlich die Experten im Job? Das ist nicht immer der Chef. Der Chef ist natürlich Experte in seinem Job. Ja. Aber seine Teammitglieder sind genauso die Experten und die wissen ganz genau, wie der Karren zu führen ist, wie die Aufgaben zu erledigen sind, wo die Probleme sind und so weiter und so fort. Also jeder, der ein Team hat, muss sich mal überlegen, was für ein Know-how da an seinem Tisch herumsitzt in seinem Team. Das ist unglaublich. Wie blöd bin ich denn als Chef, wenn ich dieses Know-how nicht abschöpfen will? Und jeder im Team weiß genau, was funktioniert, was er braucht, um produktiv arbeiten zu können und was ihn daran hindert. Dann wäre ich doch blöd, das nicht abzufragen.
Ich glaube, auch so ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Wertschätzung. Dass viele Dinge sind ja auch im Job nicht selbstverständlich oder können in der Tätigkeitsbeschreibung nicht aufgenommen werden. Ne? Mal arbeiten, oft auf the box, mal über den Tellerrand schauen, mitdenken und nicht nur in seinen Bahnen denken. Also ich weiß nicht, da bist du der Experte, ob du mir da zustimmst oder nicht. In diesen gebackenen System denken Mitarbeiter viel wie so ein Pferd mit Scheuklappen in eine Richtung, gucken nicht nach links, nach rechts, was macht der Kollege, können wir einen Fehler verhindern, irgendwas. Ich sag mal auf Deutsch, da fehlt das vorausschauende Denken ganz häufig, weil man vielleicht demotiviert ist, weil es einem scheißegal ist, weil man die Rechnung nicht bezahlen muss, wenn das schief geht, ja. Und ich habe gemerkt, in Teams, wo man wirklich ein Miteinander hat, wo man sagt, wir schaffen das gemeinsam, da jedem Menschen passieren Fehler, mir genauso wie dir und allen anderen auch. Aber wenn ich dann jemand an der Seite sage, ey, stopp, Nenimov, wenn du das jetzt machst, dann könnte es total schief gehen, lass uns doch mal zusammen überlegen, dann bin ich ja im Gegenzug auch dankbar und das, ne, bindet ja auch ein Band. Und ich glaube, da ist auch Thema Wertschätzung und Respekt ganz wichtig bei gegenüber den Kollegen, oder?
In jedem Fall, das ist wie die Basis Vertrauen, Wertschätzung, Transparenz. Und was du da angesprochen hast, das ist dieses Silo-Denken, diese Silo-Strukturen, die man leider noch in vielen Unternehmen antrifft. Wir in der Schweiz sagen dem das Gärtli-Denken. Also ja. Jeder bewegt sich nur in seinem Garten und schaut, dass gar nicht ein Apfel in den Garten des Nachbars fällt. Und wenn ein Blatt von seinem Baum in meinem Garten ist, dann flippe ich aus. So das Gärtchen-Denken, so. Silo-Denken. Und es gibt viele Beispiele des Scheiterns, weil es einem Unternehmen nicht gelungen ist, das Silo-Denken zu überwinden. Eines der größten und bekanntesten Beispiele ist Microsoft. Oh. Microsoft hat ja ganz viele Entwicklungen verpennt. Sowas wie Internet, Smartphone, so solche Kleinigkeiten haben die verpennt. Hey, in Microsoft, in dem Unternehmen hat es die intelligentesten, die cleversten, die besten Leute, die du auf der Welt finden kannst, und die haben das nicht hinbekommen. Erst mit dem neuen, also ich male schwarz-weiß. Es
gibt ja, klar.
Erst mit dem neuen CEO, dem Satya Nadella, wie der heißt, seine Aufgabe, die er eigentlich seit 5 Jahren macht, ist, diese ganzen Silos einzubrechen, also kaputt zu machen. Weil früher hat das, ich weiß nicht, die Leute, die für das Internet zuständig waren, die haben den Smartphone nicht gesagt, pass auf uns zu, wir müssen da reagieren. Und die Hardware-Typen, die haben den Software-Typen nicht gesagt, hey, da kommt ein neuer Trend, der nennt sich Tablet oder ultrakompakte Notebook. Das haben die gesagt. Die haben nicht miteinander gesprochen. Und das ist ein Grund, weshalb Microsoft so vieles schlicht und einfach verpennt hat. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb Microsoft jetzt wieder unglaublich im Kommen ist. Was die jetzt neuerdings an Geräten und an Software auf den Markt bringen, das ist so richtig, richtig innovativ. Warum? Der neue CEO hat diese ganzen Silos einstürzen lassen und hat dafür gesorgt, dass die Leute im Unternehmen miteinander sprechen. Und das ist genau der richtige Weg, den wir alle gehen müssen.
Ich halte jetzt die Finger hoch für alle, die nur im Podcast so sind. Ich mache die Gänsefüßchen. Diese Worte von jemandem, der in jeder Stadt zum Apple Store geht und davon ein Foto macht und in der Apple-Welt lebt. Großen Respekt, wenn Microsoft hier zuhören sollte. Ja, also, dass das von dir kommt, hätte ich im Lebtag nicht gedacht. Aber ja, du schaust ja auch trotz Apple über den Tellerrand. Da sind wir wieder beim Thema, ne?
Ich habe genau vor anderthalb Wochen habe ich einem Kunden empfohlen, hey, organisiert euch mit Microsoft Teams, mit dem Planner, mit dem To-Do, mit OneNote. Ihr habt da eine Welt, die ist schon bei euch auf dem Computer drauf. Nutzt die. Ihr braucht kein externes Tool. Ihr habt ja alles da. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und alle so, oh, wow, oh, das geht. Und ja, ich wusste schon, da gibt's irgendwas wie Teams, aber wir haben da ein bisschen gechattet und so. Hey, denen hat sich eine neue Welt eröffnet. Einfach nur, weil ich denen gezeigt habe, schaut mal, was ihr da schon alles habt. Und das ist so häufig so. Das geht nicht nur bei den Tools, da ist es halt augenfällig, aber auch sonst. Ich staune immer wieder, was für ein Know-how, was für ein Wissen, was für Methoden in einem Unternehmen schon herumliegen, aber niemand weiß davon. Und deshalb sage ich, eine hohe Teamproduktivität hat unglaublich viel mit Kommunikation im Team zu tun.
Ja. Auch das Potenzial der möglichen Mitarbeiter im Falle eines Falles abzuschöpfen, ne, im positiven Sinne. Man kennt es, es gibt immer einen Mitarbeiter, meistens schon, ich sag mal liebevoll, ein Silver Surfer, jemand, der schon viel Lebens- und Berufserfahrung hat. Und immer, wenn die Jungen irgendwas nicht hinkriegen, gehen die dahin und sagen, Mensch, Guido, kannst du mir mal helfen? Wie ging das noch? Ne? Und das, was diese Menschen dann lösen, steht in keinem Handbuch, weil das immer so Dinge sind, so, oh, wie kann ich das denn jetzt lösen? Und da steckt ja auch viel Potenzial drin. Und wir kommen immer zurück zum Kern, Kommunikation. Jetzt mag der eine oder andere, naja, Bürokommunikation ist Telefon, E-Mail, miteinander sprechen, vielleicht noch irgendein Chat. Ja, der andere denkt, ich bin auf der Baustelle oder ich stehe irgendwo auf dem Außengerüst oder ich stehe in der Flugzeughalle. Für mich ist das gar nicht so einfach mit der Kommunikation. Ne? Aber es geht immer im Kern, wenn ich dich richtig verstehe, darum, dass man quasi die Teamproduktivität damit erhöhen kann, ohne den Druck zu erhöhen, wenn du eine vernünftige interne Kommunikation hast. Stimmst du mir dazu, sonst korrigier mich.
Genau, also mit der Kommunikation meine ich vor allem, dass die Leute miteinander sprechen dürfen. Das ist ja das, was häufig fehlt. Das andere, was du jetzt angesprochen hast, das sind dann die Kommunikationsmittel. Also wie sorge ich dafür, dass der Mitarbeiter draußen auf der Baustelle genauso informiert ist wie der, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Und auch da, das ist ein großes Thema, auch bei der Teamproduktivität. Wie kommunizieren wir eigentlich im Team? Also welche Kanäle nutzen wir für welche Art der Kommunikation? Welches ist unser Notfallkanal, wenn es wirklich mal brennt? Und nicht, meine Maus hat keine Batterie mehr oder sowas, sondern wenn es wirklich brennt, wenn der wichtigste Kunde irgendwie anruft und sagt, hey, es war schön mit dir die letzten 10 Jahre zusammenzuarbeiten, aber das war es jetzt für mich. Ja. So, brauche ich einen Notfallkanal, damit ich sofort das Team beisammen habe und reagieren kann. Welcher ist das? Und welche sind eben die Regeln der Kommunikation, die wir im Team haben, sodass alle informiert sind und dass wir eben einen Kanal für jeden Zweck haben?
Sehr schön, auch mit gewissen Prioritäten am Ende des Tages. Ne? Klar, weil ohne Sprechen geht's nicht, ne? Auch wenn KI im Kommen ist und viel von Maschinen gemacht wird. Wir sind zum Glück noch nicht ersetzbar. Terminator lässt grüßen. Und ich muss ganz klar sagen, ich freue mich schon darauf bei deinem Impulsvortrag. Ich meine, das wird knackig zusammengepackt in 20 Minuten, da muss ich echt gut aufpassen. Jetzt haue ich aber noch für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben oder nicht wissen, einen raus. Wenn ich dann sage, dieses Thema interessiert mich aber doch sehr, weil ich bin Führungskraft, ich bin Inhaber oder ich bilde gerade mein Team. Du gibst auch noch einen Workshop und jetzt versuche ich es richtig zu sagen, weniger Business, mehr Business.
Also im Prinzip, ich sag's mal. Okay. Weniger Business, mehr Business. Busy heißt ja ständig beschäftigt sein, hetzen von einem zum nächsten. Das ist busy und die Business, das ist so, wie viele, vor allem auch Führungskräfte, funktionieren. Die rennen allem nach, was Lärm macht, was dringend ist oder dringend zu sein scheint. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber das ist nicht unbedingt das, was das Business vorwärts bringt, was Geschäfte bringt und was wir ja eigentlich alle wollen, was das Unternehmen vorwärts bringt. Ja. Und im Talk, also in meiner Keynote da, 20 Minuten, da werde ich eben die Leute sensibilisieren, sich wirklich auf das Thema mal zu fokussieren und zu erkennen, was da auch für ein Riesenpotenzial drinsteckt. Und im Workshop dann, ich glaube, der ist dann am Nachmittag. Da gebe ich dann ganz konkrete Tipps, wie die Teamproduktivität erhöht werden kann. Also wirklich wie Dinge, die ich jetzt hier angesprochen habe, da gehe ich dann im Workshop in die Tiefe, soweit es die Zeit dann auch tatsächlich erlaubt. Also wirklich Lösungsansätze.
Also schön ins Detail, also dass am Ende quasi ich dir auch eine Frage stellen kann und wir dann eine klare Handlungsempfehlung haben. Und wenn ich es dann selber nicht hinbekomme, dann kriege ich sicherlich auch eine Visitenkarte von dir und da freundlich anrufen und fragen, Ivan, hör mal, könntest du bitte mal?
Das ist übrigens auch eine Grundphilosophie von all meinen Workshops, nicht nur von den kurzen wie an der PPC, sondern auch bei den Ganztagesworkshops. Ich sage immer, ich mag der Experte sein, was Zeitmanagement und Teamproduktivität betrifft, da kenne ich 2, 3 Dinge, aber die Experten im Job und in der Branche, die sitzen alle schön vor mir. Und ich will, dass wir das Wissen auch gemeinsam teilen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von jedem meiner Workshops, sei es in einem Unternehmen, wo ihr eine homogene Gruppe ist, aber dann auch erst recht in sowas wie bei der PPC, wo ganz verschiedene Leute da sitzen und die haben alle ihre Erfahrungen. Und es ist super, wenn einer sagt, hey, ich habe mit meinem Team das und das gemacht, das war super. Dann sagt der andere, super Idee. Und mein Job ist dann eigentlich nur noch, das Wissen da herauszukitzeln, ein bisschen zu systematisieren und allen zugänglich zu machen.
Sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Also ich bin wahnsinnig gespannt. Jetzt muss ich nochmal, also wie gesagt, die PPC hat sich ja wirklich Stück für Stück weiterentwickelt und wir haben also 2 Tage, einmal den Freitag, da sind die Keynotes und wir haben einmal samstags die Workshops. Ja, also wie gesagt, ich kann dir dann, wenn ich den Impulsvortrag sehr spannend fand, auch im Workshop folgen und auch sagen, was lief gut, was lief schlecht, damit andere davon partizipieren können und ich dann rausgehen kann damit. Wenn das nicht schon alles wäre für das Preis-Leistungs-Verhältnis des Tickets, wir haben auch noch das Paperless in Friends. Und zwar ist das ein Side-Event, was einen Tag vor der PPC stattfindet. Weil allerdings in Köln gerade eine Orthopädenmesse zu dem Zeitraum stattfindet, ist eben die Location für dieses gemütliche Zusammensein auf einer Rooftop-Terrasse an einer Bar in der Stadt Essen. Ist aber von Köln nur 45 Minuten mit der Bahn entfernt. Daran sollte es am Ende des Tages nicht scheitern. Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber ich glaube, du versuchst alles, um dann dort auch vor Ort zu sein und quasi dann kann man sich auch schon vorab dort mit dir unterhalten bei einem leckeren Kaltgetränk, oder?
In jedem Fall. Ich versuche tatsächlich auch da zu sein. Ich bin in jedem Fall beide Tage an der PPC mit dabei. Ich bin froh, wenn Leute mich ansprechen und sei es nur, um eine kleine Frage zu stellen oder so. Ich bin sehr gerne da. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Mich erkennt man sehr gut, weil ich eben fast 2 Meter groß bin. Also einfach schauen, wo ist der Ivan? Und mich einfach ansprechen. Und ich muss noch etwas sagen. Ich habe dir das im Vorgespräch schon gesagt, weil ich es wirklich meine. Und das muss ich hier auch nochmal sagen. Die PPC, wenn ich schaue, was ein Ticket kostet, mein Gott, wo bekommt man so viele Top-Experten auf einen Fleck zu sehen, mit so zu einem so geringen Preis? Das ist ja eigentlich verrückt. Was eigentlich ist die PPC viel zu billig.
Ich sollte gleich an den Preisen schrauben.
Für diesen Wert, den man bekommt. Und die PPC ist ja so konzipiert, dass es nicht eine Riesenkonferenz ist mit ein paar 500 Leuten oder mehr, sondern die ist überschaubar und die Experten sind alle da und verfügbar. Man kann auf jeden Experten, nicht nur auf mich, alle, die da sind, kann man drauf zugehen und mal eine Viertelstunde mit dem plaudern. Und das für so wenig Geld, meine Güte, da muss man einfach hinkommen.
Ist eigentlich No-Brainer, ne?
Nichts Speaker mehr, ich würde in jedem Fall hinkommen. Und du weißt noch, bei der ersten PPC, wo ich dabei war, bei der 02, da bin ich ja hingekommen, weil ich es einfach so toll fand und ich habe auch alles selber bezahlt. Du hast mich nicht eingeladen. Ich bin einfach hingekommen, weil ich fand, das ist so eine Gelegenheit, die will ich mir nicht entgehen lassen.
Sehr schön. Vielen Dank für die netten Worte und für die Wertschätzung dessen. Wo du gerade sagtest, noch mit den 15 Minuten, das stimmt. Wir haben ja extra auch dafür gesorgt, dass sich die Leute miteinander vernetzen, weil wann treffen sich Unternehmer und Entscheider und Speaker alle auf Augenhöhe? Dafür haben wir ja, wir hoffen, wir schaffen es pünktlich um 16.09 Uhr, das sogenannte Bier nach 4 bei uns aus dem Ruhrgebiet. Dann gibt es unten direkt an der Location 1 Stunde Bier for free sozusagen. Und danach, nach 1 Stunde, können wir quasi hochgehen auf die Rooftop-Terrasse mit einem schönen Blick auf den Kölner Dom, das ist die sogenannte Monkey Bar. Da muss dann jeder seinen Deckel ab dem Zeitpunkt selber bezahlen, aber daran sollte es nicht scheitern. Und wenn ich jetzt aber mir vorstelle, ich bin Teilnehmer auf der PPC und ich will zu dir, ich meine, du bist einer der Titanen von der Körpergröße her, das heißt, da werden sich viele drumherum knubbeln und dann stehe ich vielleicht mit 3, 4, 5 Leuten da und jeder hat eine Frage. Ich habe dann vielleicht, wenn ich Pech habe, nicht genügend Zeit oder ich traue mich nicht, die Frage zu stellen, weil sie sehr persönlich ist, was das Unternehmens- oder das private Umfeld angeht, ich mir aber von dir eben Unterstützung erhoffe. Da haben wir jetzt ganz neu ja das Speaker-Speed-Dating. Mhm. Ja, man kennt Speed-Date, der ein oder andere hat es vielleicht mal schon mal probiert. Man sitzt am Tisch und wechselt. Ja, so machen wir das nicht, sondern wir haben einen separaten Raum, wo eben du die Möglichkeit hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und Zuschauer, Zuschauerin, mit dem Ivan Blatter einen Slot zu bekommen von 20 Minuten. Dann steht der liebe Ivan dir tatsächlich 20 Minuten nur für dich und deine Fragen zur Verfügung. Weil das aber heiß begehrte Plätze sind und sie zudem auch noch kostenlos sind. Es ist lediglich eine Voraussetzung, dass man vor Ort ist. Da braucht man also ein Ticket logischerweise. Muss man sich dafür einfach bewerben. Wir haben gedacht, bevor wir irgendein Ticketsystem eröffnen, sagen, hier bucht ihr dann eben bei einem Speaker dein Ticket sozusagen. Das wird viel zu viel Trubel geben. Deswegen haben wir gesagt, step back. Du musst dich, wenn du wirklich ein Problem hast, dein Problem einmal beschreiben, was du mit dem Ivan klären möchtest. Einfach limitierte Plätze. Es sind nur 3 Slots mit Ivan Blatter und den anderen Speakern zur Verfügung. Wir verlinken es aber auch in den Shownotes. Und ich denke, Ivan, du würdest dich freuen, wenn sich 3 Personen da herauskristallisieren, wo du sagst, hey, da kann ich doch gerne unterstützen.
Ich fände das super. Ich mache ja auch kostenlose Beratungsgespräche ohnehin im Business. Die nennen sich bei mir Zeitlupe, weil ich deine Zeit
cool.
Das ist aber so, wie wir uns jetzt hier sehen, also online. Aber bei der PPC kann man mit mir im selben Raum sitzen. Lasst euch nicht verwirren vom Begriff Speed Dating. Also meine Frau wird auch in dem Raum sitzen, sicherheitshalber.
Er kann auch nicht schief gehen.
Wenn du noch sagst, persönlich im Separé und diese Geschichten, also nicht falsch verstehen, es geht um Zeitmanagement.
Gut, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Dann nehme ich mir sehr gerne 20 Minuten und nach diesen 20 Minuten wirst du entweder deine Fragen beantwortet haben oder rausgehen und sagen, jetzt habe ich richtig Lust, in diesem Bereich was zu machen. Also das ist mein Ziel von diesem Speed-Dating.
Super, vielen Dank, dass du da auch mitmachst. Also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin und Zuschauer, die Bewerbungsphase ist offiziell eröffnet und wenn du im Newsletter drin sein solltest, wirst du darüber schon informiert worden sein. Ivan, ich habe bis jetzt keine weiteren Fragen mehr an dich. Ich freue mich schon wahnsinnig, dich und deine Gattin persönlich wiederzutreffen. Frühestens dann eben beim Paperless and Friends, ja, in einer gemütlichen Runde mit einem Kaltgetränk vor der PPC, außerhalb der PPC einfach schon mal fürs Netzwerken und dann natürlich die 2 Tage dort vor Ort.
Super. Vielen Dank, lieber André. Ich freue mich riesig, wieder bei der PPC dabei zu sein, weil ich finde die PPC einfach super.
Vielen Dank. Dein Wort in Gottes Ohren. Wenn du noch kein Ticket haben solltest, lieber Zuhörer, Zuhörerin, dann kauft euch ein Ticket für die PPC. Die Early Bird Aktion ist bald auch vorbei. Dann wird es leider wieder etwas teurer. Und wie der Ivan schon sagte, es ist eigentlich gedanklich ein No-Brainer. Ne, Ivan, damit sind wir beide raus. Auf Wiedersehen.
Tschüss.